Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Christoph Heinemann, Gesprächsgast, ist heute der Völkerrechtler Professor Klaus Kress. Er lehrt deutsches und internationales Strafrecht an der Universität zu Köln und ist außerdem Berater des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Wir zeichnen das Gespräch am Donnerstag auf. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Heinemann.
Professor Kress, wir blicken auf zwei Kriegsschauplätze und wollen mit dem europäischen Osten beginnen. Ukrainische Truppen sind auf russisches Gebiet vorgedrungen, militärisch umstritten, psychologisch zweifellos ein Erfolg für Kiew. Wie fällt die völkerrechtliche Bewertung aus?
Das Vorgehen der Ukraine ist vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt. Denn dieses Recht erlaubt im Rahmen des Erforderlichen und Verhältnismäßigen auch die Verteidigung auf dem Gebiet des Angreifers. Und dabei gibt es keine bestimmte geografische Grenze.
Die Ukraine verlangt die Erlaubnis, weitreichende westliche Waffen auch gegen Ziele in Russland einzusetzen. Ist das vom Völkerrecht gedeckt?
Ja, das ist es. Die Ukraine darf im Rahmen ihrer Selbstverteidigung militärische Ziele in Russland angreifen. Und dies grundsätzlich auch mit westlichen Waffen.
Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der auch wichtig wäre für die Diskussion Taurus-Marschflugkörper, die aus Deutschland geliefert werden könnten und bisher nicht geliefert werden.
Unbedingt, ja.
Zwei Parteien schauen wir auf die Situation in Deutschland am rechten und auch am linken Rand, werfen der Bundesregierung ja sinngemäß vor, sie befördere Deutschland in den Zustand einer Kriegspartei. Inwiefern ist das gerechtfertigt?
Der Vorwurf ist sachlich falsch. Die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine machen Deutschland nicht zur Partei des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Und daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn Deutschland der Ukraine erlauben würde, die gelieferten Waffen in Russland einzusetzen.
Da gibt es keinerlei Beschränkungen. Man kann nicht sagen, im Grenzgebiet ja, aber weiter weg geht das nicht.
Im Grundsatz wird bei der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts nicht geografisch differenziert. Die Kriterien sind Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Ich würde aber gerne im Zusammenhang mit Ihrer Frage noch auf ein Missverständnis hinweisen, das seit geraumer Zeit in Deutschland verbreitet ist. Da heißt es ja sehr häufig, Deutschland dürfte nicht Kriegspartei werden. Völkerrechtlich ist es aber so, dass jeder Staat, den die Ukraine darum bittet, die Ukraine in demselben Umfang verteidigen darf, wie die Ukraine sich selbst verteidigen darf. Es geht hier um das sogenannte kollektive Selbstverteidigungsrecht. Daher dürfte Deutschland auf die Bitte der Ukraine hin sogar eigene Streitkräfte einsetzen, um die Ukraine zu verteidigen. Wenn es also heißt, Deutschland dürfte nicht Kriegspartei werden, geht es nicht um ein völkerrechtliches Verbot, es geht um eine politische Entscheidung, die Deutschland getroffen hat.
Das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, also mit politischen Absichten geführte Diskussion und eben keine aus Sicht des Völkerrechts.
Ganz genau.
Wie ist der russische Beschuss des Kinderkrankenhauses in Kiew im Juli, fand das statt, völkerstrafrechtlich zu bewerten?
Sollte dieser Beschuss gezielt erfolgt sein, dann spräche eigentlich alles dafür, dass es sich um ein weiteres russisches Kriegsverbrechen handelte. Wir haben ja inzwischen bereits 6 Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen russische Beschuldigte wegen Kriegsverbrechen, wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen. Und darunter ist auch und insbesondere der Haftbefehl gegen Präsident Putin.
Wäre natürlich schwer nachzuweisen, dass dies jetzt gezielt ausgeführt wurde.
Jedenfalls ist in diesen Fällen eine besondere Schwierigkeit immer mit der Anforderung verbunden, den Nachweis bis hinauf in die Spitze, in die militärische und auch politische Spitze zu führen.
Professor Kress, Anfang dieses Monats, Sie haben gerade erwähnt, die 6 Haftbefehle, besuchte Russlands Machthaber Putin ja die Mongolei. Das ist ein Land, das seit 2002 den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt. Aber trotz des Haftbefehls, wir sprachen davon, landete Putin in Ulaanbaatar nicht hinter Gittern. Kann man sagen, die realpolitischen Folgen der Geografie, also Mongolei zwischen Russland und China gelegen, die sind stärker in diesem Fall als das Völkerrecht?
Ja, das wird man wohl so sagen müssen. Die Mongolei hat in diesem Fall ihre Pflicht als Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs verletzt. Das führt den Haftbefehl des Strafgerichtshofs nun allerdings nicht ad absurdum. Seine hohe Bedeutung bleibt bestehen und die ist nicht nur symbolisch, sondern sie ist auch schon praktisch geworden. Nach Südafrika etwa konnte Putin nicht reisen, obwohl er das sehr gerne getan hätte.
Zum BRICS-Gipfel.
Zum BRICS-Gipfel, genau. Ganz genau. Und wir wissen ja nicht, in wie vielen Fällen ihm diskret bedeutet worden ist, von einem Besuch besser abzusehen.
Das heißt, dieser Haftbefehl wirkt?
Dieser Haftbefehl wirkt in sehr beträchtlichem Umfang und bitte stets bedenken, es ist der erste Haftbefehl in der Rechtsgeschichte gegen den amtierenden Staatschef eines ständigen Mitglieds des UN-Sicherheitsrats.
Ist absehbar, wie Putin eines Tages vor Gericht gestellt werden könnte. Russland, wie ja auch USA oder wie auch Israel, erkennen ja den Internationalen Strafgerichtshof nicht an.
Für die Vollstreckung des bestehenden Haftbefehls, über den wir gerade gesprochen haben, dürfte ausschlaggebend sein, dass Putin in der Zukunft irgendwann seine Macht in Russland verliert. Für die Ukraine und für die Stärkung des völkerrechtlichen Gewaltverbots insgesamt wäre es ganz wichtig, dass Putin nicht nur wegen Kriegsverbrechen, sondern wegen der Entfesselung des Angriffskriegs gegen die Ukraine insgesamt, das heißt wegen des Verbrechens der Aggression vor ein internationales Gericht, vor ein internationales Strafgericht gestellt würde. Und da ist die Situation leider rechtlich schwierig, weil gerade westliche Staaten dafür gesorgt haben, dass die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs mit Blick speziell auf das Verbrechen der Aggression viel zu eng begrenzt ist. Deshalb finden seit geraumer Zeit Verhandlungen hinter verschlossenen diplomatischen Vorhängen über die Einrichtung eines Sondertribunals statt. Da gibt es allerdings bisher keinen wirklichen Durchbruch. Nach meiner Überzeugung wäre es am besten, man würde den Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof ändern, diese bestehenden Zuständigkeitsschranken beseitigen. Und zwar so, dass zunächst gegen Putin ermittelt werden könnte, aber dass dies möglich wäre in der Zukunft auch gegen jeden anderen Staatsführer bei entsprechendem Verdacht.
Und diese Begrenzung, die Tatsache, dass da westliche Staaten auf der Bremse stehen, hat mit Selbstschutz zu tun?
Da gibt es viele Gründe, aber es gibt tatsächlich auch ein aus meiner Sicht verfehltes Souveränitätsdenken, dass man sich gerade bei der Frage des Einsatzes militärischer Gewalt nicht durch eine internationale Kontrollinstanz in die Karten schauen möchte. Und das ist mit Blick auf die Bedeutung des völkerrechtlichen Gewaltverbots, die ja auch diese westlichen Staaten hochhalten in ihren Sonntagsreden, ein verfehlter Ansatz. Und es gibt Anlass zu der Kritik westlicher Doppelstandards.
Bei all diesen Schwierigkeiten, wie wahrscheinlich ist ein solches Verfahren gegen Putin?
Die Vertragsänderung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, unterliegt sicher einer hohen politischen Hürde, aber sie ist nach meiner festen Überzeugung möglich, wenn der entsprechende politische Wille mobilisiert wird. Dazu ist sehr viel diplomatische Anstrengung, auch von Deutschland, erforderlich. Aber das Positive ist, es gibt nicht ein Vetorecht irgendeines besonders mächtigen Staats.
Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit dem Völkerrechtler Professor Klaus Kress von der Universität Köln. Der Haftbefehl gegen Putin liegt vor, haben wir darüber gesprochen. Der gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist beantragt. Wieso soll der Verteidiger Netanyahu genauso behandelt werden wie der Angreifer Putin?
Sie haben im Ausgangspunkt recht. Russland führt einen Angriffskrieg, während Israel gegen die Hamas sein Selbstverteidigungsrecht ausübt. Aber auch der Verteidiger ist an das Völkerrecht gebunden und insbesondere darf er keine Kriegsverbrechen begehen. Und der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs ist nun eben in seiner bisherigen Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass es hinreichende Anhaltspunkte dafür gibt, dass der israelische Premierminister Kriegsverbrechen begangen hat.
Welche wären das?
Im Zentrum steht der Vorwurf, die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen aushungern zu wollen.
Wird dabei auch berücksichtigt, das, was die Israelis immer wieder gesagt haben, dass die Palästinenser eben zivile Strukturen nutzen, um militärisch vorzugehen? Das heißt, dass sie ihre Kommandostrukturen zum Beispiel in ein Krankenhaus verlegen. Macht das die ganze Sache nicht extrem schwierig?
Das ist so und das gehört zu den ganz erheblichen tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten, mit denen sich die Richter am Strafgerichtshof, die den Antrag ja gegenwärtig prüfen, auseinanderzusetzen haben. Also im Hinblick auf den Aushungerungsvorwurf lautet ja eines der israelischen Argumente, es ist sehr häufig die Hamas, die verhindert durch Obstruktion, dass humanitäre Lieferungen an die Adressaten gelangen. Und dann jenseits des Aushungerungsvorwurfs gibt es eben ganz allgemein für die israelischen Streitkräfte das ungeheure Problem, zwischen Zivilisten und militärischen Zielen im Gazastreifen zu unterscheiden, wie es das Kriegsrecht verlangt. Und diese Schwierigkeit hat, die ist jetzt nicht wie ein Schicksal über die Israelis gekommen, sondern die hat mit der Strategie der Hamas eben systematisch zivile und militärische Positionen zu vermischen zu tun.
Der Ankläger Karim Khan des Internationalen Strafgerichtshofs hat den Haftbefehl gegen den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Netanyahu ja im gleichen Atemzug beantragt wie gegen die Führung der Terrororganisation Hamas. Diese Gleichzeitigkeit ist ja heftig kritisiert worden. Sie kennen die Diskussion. Wie blickt der Völkerrechtler auf diese Diskussion?
Ich finde die Kritik an der Gleichzeitigkeit etwas vordergründig. Denn zunächst einmal ist es ja so, Gleichzeitigkeit bedeutet nicht die Gleichgewichtigkeit der Vorwürfe. Und zum Zweiten bedeutet Gleichzeitigkeit auch nicht, dass die Rechtslage in den beiden Fällen, um die es geht, gleich klar wäre. Im Hinblick auf die Angriffe, die fürchterlichen Angriffe der Hamas gezielt gegen israelische Zivilisten, scheint mir der Verdacht von Völkerstraftaten auf der Hand zu liegen. Wir haben aber eben bereits angesprochen, welche tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten sich im Hinblick auf den Antrag, der sich gegen den israelischen Premierminister und Verteidigungsminister richtet, bestehen. Und das mag ein Grund dafür sein, darüber kann man nur spekulieren, dass die Richter diesen Vorwurf noch einmal im Kern, der Vorwurf des Aushungerns der palästinensischen Zivilbevölkerung, zum jetzigen Zeitpunkt immer noch prüfen. Haftbefehle sind in der Vergangenheit von den Richtern am Internationalen Strafgerichtshof schon schneller erlassen worden.
Ist das eine Schwierigkeit zusätzlich fürs Völkerrecht zu unterscheiden zwischen einem demokratisch gewählten Amtsträger und der Führung einer Terrororganisation?
Das darf für das Völkerrecht an dieser Stelle im Ausgangspunkt kein Unterschied sein. Für alle Personen, in welcher Funktion auch immer, in welcher Rolle, auch was ihr allgemeines Verhalten anbetrifft, gilt das Völkerrecht, gilt das Völkerstrafrecht gleichermaßen. Die Frage der demokratischen Verfasstheit Israels spielt allerdings an einer anderen Stelle eine interessante und potenziell auch wichtige Rolle. Denn gerade weil es sich bei Israel um einen demokratisch verfassten Staat mit einer funktionierenden Gerichtsbarkeit handelt, könnte es sein, und Israel macht das geltend, dass sich Israels Justiz dieser Fragen selbst wirksam annimmt. Und nach dem ISDGH-Statut gilt, die nationale Strafjustiz, wenn sie denn ernsthaft verfolgt, hat den Vorrang. Allerdings musste der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, und das erklärt den Haftbefehlsantrag, feststellen, dass es bisher, jedenfalls aus seiner Sicht, zu ernsthaften Verfolgungen gerade in dem hier betreffenden Fall nicht gekommen ist in Israel.
Käme es zu diesem Haftbefehl, bisher, wie wir festgestellt haben, ist der nur beantragt, müsste Deutschland Netanyahu dann nach Den Haag überstellen, wenn der amtierende Ministerpräsident etwa zu politischen Gesprächen nach Berlin reisen würde?
Ja, das wäre so.
Politisch kaum denkbar. Also hier unterscheiden sich schon Völkerrecht und Diplomatie.
Wenn Sie mich sanft dazu nötigen, über diese Hypothese, und es ist ja wirklich, das müssen wir unterstreichen, eine Hypothese zum jetzigen Zeitpunkt nachzudenken.
Hiermit geschehen.
Dann würde ich sagen, sollte ein solcher Fall eintreten, dann würde die deutsche Politik sicherlich im Vorfeld das tun, was auch Südafrika getan hat und darauf hinwirken, dass es zu einem solchen Staatsbesuch erst gar nicht kommt.
Schauen wir auf die Aktualität. Sogenannte Pager, also Kommunikationsgeräte, die nicht geortet werden können, und Walkie-Talkies, häufig von der Terrororganisation Hisbollah verwendet, sind massenhaft im Libanon explodiert und haben Menschen getötet und schwer verletzt, auch Nicht-Beteiligte. Das Ganze möglicherweise das Werk des israelischen Geheimdienstes. Wie ist das völkerrechtlich zu bewerten?
Sie sagen ja zu Recht möglicherweise, also es ist in tatsächlicher Hinsicht zu dem Zeitpunkt, zu dem wir miteinander sprechen, noch sehr viel unklar. Also deshalb eine sehr vorsichtige Einschätzung. Nach dem Kriegsrecht, dem sogenannten Völkerrecht des bewaffneten Konflikts, wäre das Vorgehen höchst problematisch, wenn wir einmal unterstellen, wir wissen es nicht, dass Israel hinter diesem Vorgehen steckt. Denn dann würde sich zum einen sehr ernsthaft die Frage stellen, ob der Einsatz von solchen, der völkerrechtliche Begriff wäre dann wohl Sprengfallen, mit Israels Verpflichtungen nach einem für Israel bindenden Übereinkommen im Einklang stünde. Ein Übereinkommen, das in einer zuletzt 1996 geänderten Fassung gilt. Und dann würden sich unabhängig von diesem Übereinkommen auch ganz allgemein nach allgemeinen völkerrechtlichen Regeln sehr ernsthaft die Fragen stellen. Erstens, ist es zum Einsatz dieser Sprengwaffen nur gekommen gegen Hisbollah-Kämpfer, also Personen, die Israel nach dem Recht des bewaffneten Konflikts bekämpfen, gezielt bekämpfen darf? Und zweitens, hat Israel im Vorfeld alles getan, um die zivilen Begleitschäden, die mit solchen Detonationen verbunden sind, auf ein nicht exzessives Maß zu begrenzen? Oder auch eine weitere Frage, war es nicht umgekehrt absehbar, etwa bei Detonationen in Supermärkten, von denen wir lesen, dass es zu exzessiven zivilen Begleitschäden kommen würde? Und das sind die Maßstäbe des Kriegsrechts, die für Israel, noch einmal unterstellt, dieser Staat stünde hinter diesem Vorgehen, gelten würden.
Der Internationale Gerichtshof hat im Juli die israelische Besetzung des Westjordanlandes für illegal erklärt. Dieser Beschluss ist allerdings nicht bindend. Welche Bedeutung hat er?
Bindend oder nicht? Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs haben höchste rechtliche Autorität. Und die Feststellung, die Sie ansprechen, das war wirklich ein Paukenschlag. Man ist ja bisher von der Vorstellung ausgegangen, dass Israel sich erst dann aus den besetzten Gebieten zurückziehen müsse, wenn es zu einer Verhandlungslösung kommt, die dann auch Israels Sicherheitsinteressen berücksichtigt. Und dieses Junktim, diese Verbindung lockert, um es vorsichtig zu sagen, lockert dieses Rechtsgutachten jetzt sehr weitgehend. Die Bedeutung dieses Gutachtens für die internationale Politik ist schwer einzuschätzen zum jetzigen Zeitpunkt. Es steht am Ende ein sehr wichtiger Satz darin. Generalversammlung und Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hätten sich nun mit den präzisen Modalitäten von Israels Rückzug aus den besetzten Gebieten zu beschäftigen. Das ist natürlich einigermaßen vage. Vielleicht ist es bewusst vage formuliert worden, um einen gewissen politischen Spielraum immerhin zu belassen.
Denn was hat der Gerichtshof nicht gesagt?
Nun, er hat im Zusammenhang mit dieser Feststellung nicht glasklar und klipp und klar gesagt, Israel hat morgen, ohne dass die Instanzen der Vereinten Nationen noch tätig werden müssten, sich zurückzuziehen, sondern er hat dieses Kaviat eingeführt. Es gibt auch andere wichtige Punkte, zu denen der Internationale Gerichtshof nicht Stellung genommen hat.
Kaviat bedeutet genau?
Also diesen kleinen Vorbehalt.
Was hat der Gerichtshof außerdem nicht festgestellt?
Ich würde zwei Dinge hervorheben. Zum einen die hochumstrittene Frage der Staatlichkeit Palästinas ist offen geblieben. Und dann ist der Gerichtshof zurückhaltend geblieben in dem Punkt, auch sehr umstritten, ob Israels Diskriminierung zwischen Palästinensern und Israelis in den besetzten Gebieten sogar als Apartheid eingestuft werden muss.
An dem Punkt vielleicht einen kleinen schulfunkischen Einschub. Der Unterschied zwischen dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof.
Ja, das ist sehr schön und hilfreich, dass Sie das fragen, denn das geht tatsächlich in der öffentlichen Debatte häufig durcheinander. Der altehrwürdige Internationale Gerichtshof urteilt in zwischenstaatlichen Streitigkeiten. Er kann auch, wie in dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, Rechtsgutachten verfassen. Das tut er dann zum Beispiel, wie in unserem Fall, auf ein Ersuchen der Generalversammlung hin. Der Internationale Strafgerichtshof, in dessen Verfahren geht es um die Strafbarkeit natürlicher Personen, denn eine Strafbarkeit von Staaten gibt es im Völkerrecht nicht.
2002 hat der Deutsche Bundestag das deutsche Völkerstrafgesetzbuch, an dem Sie mitgearbeitet haben, gebilligt. In den letzten Jahren ist dieses Gesetz in aufsehenerregenden Verfahren, etwa gegen Folterknechte des syrischen Assad-Regimes, mit Leben erfüllt worden. Vor 3 Monaten im Juni hat der Deutsche Bundestag eine Reform dieses Völkerstrafgesetzbuches beschlossen. Mit welchem Ziel?
Ich würde dreierlei hervorheben. Zum einen werden durch dieses Reformgesetz die Möglichkeiten verbessert, die Öffentlichkeit, und zwar insbesondere die Öffentlichkeit außerhalb deutscher Grenzen, über Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch zu informieren. Zweitens wird die Möglichkeit für Opfer völkerrechtlicher Verbrechen verbessert, sich an den Verfahren zu beteiligen. Und drittens ist es in den letzten Jahren auf der internationalen Ebene zu wichtigen Entwicklungen gekommen. Es sind neue völkerrechtliche Verbrechen anerkannt worden. Die internationale Rechtsprechung hat bestehende Definitionen inhaltlich weiterentwickelt. Und das alles hat der deutsche Gesetzgeber nun nachvollzogen.
Er hat auch die sogenannte funktionale Immunität in den Blick genommen, hinter der sich bisher Verbrecher im Staatsdienst zu verbergen suchten. Wir kennen die Ausreden, wir haben nur Befehle ausgeführt. Welche Bedeutung hat das, diese Inblicknahme der funktionalen Immunität?
Die Unanwendbarkeit funktionaler Immunität ist für die Anwendung des Völkerstrafgesetzbuchs zentral. Und da ist es interessant, dass der Bundesgerichtshof zuletzt ausdrücklich festgestellt hat, dass ehemalige fremde Staatsorgane vor deutschen Strafgerichten nicht immun sind, wenn es um völkerrechtliche Verbrechen geht. Und der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nun ausdrücklich bestätigt. Das ist ein Signal, vor allem nach außen. Dieses Prinzip Unanwendbarkeit der funktionalen Immunität hat bereits das Nürnberger Militärtribunal in den großen Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg ausdrücklich formuliert. Es ist aber in den letzten 2 Jahrzehnten aus mancher Richtung in Frage gestellt worden. Und deshalb ist es wichtig, dass gerade ein völkerstrafrechtsfreundlicher Staat wie Deutschland deutlich signalisiert, an diesem Prinzip festhalten zu wollen.
Das ist geschafft. Was bleibt zu tun?
Jetzt wäre an dieser Stelle vor allem die Bundesregierung gefordert. Die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen ist gerade im Moment mit dem Thema der funktionalen Immunität befasst und hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Rechtsauffassungen zu übermitteln. Die Bundesregierung hat es noch Ende des letzten Jahres versäumt, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs klar zu bestätigen in ihren Kommentaren gegenüber der Völkerrechtskommission. Jetzt hat sich auch das Parlament zu der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bekannt. Das wäre jetzt aus meiner Sicht unbedingt der Moment für die Bundesregierung, dem Bundesgerichtshof auch glasklar beizutreten. Dann würde Deutschland zu dieser zentralen Frage des Völkerstrafrechts mit einer Stimme sprechen.
Und ich höre heraus, Sie wünschten sich ein bisschen mehr Tempo.
Ich wäre alles andere als unglücklich darüber, ja.
Professor Kress, danke schön für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Heinemann.